Deutschlandfunk Interview.
Gerade Anhängerinnen und Unterstützer der Oppositionsführerin Leni Robredo gingen heute in Manila auf die Straßen und warfen der Wahlkommission Wahlbetrug vor. Vinzenz Hutzel leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Manila. Wir haben ihn heute Abend gegen 20 Uhr unserer Zeit dort erreicht und das heißt gegen 2 Uhr morgens Ortszeit. Dafür an dieser Stelle ein großes Dankeschön Richtung Philippinen. Erste Frage, war diese Wahl frei und fair?
Das war eine Wahl, bei der es 70.000 Wahlkreise gab, 70.000 Wahlbüros, 67 Millionen Wählerinnen und Wähler waren registriert, um zu wählen auf Tausenden von Inseln hier in den Philippinen. Also es ist ziemlich schwer, das mit deutschen Standards zu vergleichen, zumal es dann auch noch mehrere gewalttätige Zwischenfälle gab mit 6 Toten. Ich denke, unter solchen Bedingungen hätte wahrscheinlich in Deutschland keine Wahl stattgefunden. Dennoch, denke ich, kann man sagen, die Wahl war frei. Also die Leute waren nicht massiv daran gehindert, zur Wahl zu gehen oder standen unter Druck. Über fair kann man wahrscheinlich diskutieren. Es gab massive Wahlbeeinflussungen in medialer Form im Vorfeld der Wahl. Und dann ist es in den Philippinen auch wohl schon lange üblich, dass es sowas wie kleinere und größere Wahlgeschenke in materieller oder auch finanzieller Form gibt. Und darüber wurde auch auf verschiedenen Kanälen berichtet, dass es solche Wahlbeeinflussungen auch bei dieser Wahl gegeben haben soll.
Mediale Beeinflussung, heißt das über soziale Medien?
Ganz genau. Also dieser Wahlkampf hat im Grunde in 2 Welten stattgefunden. In der digitalen Welt und auf der Straße. Und der Wahlkampf in der digitalen Welt ging wesentlich länger, weil die Philippinen ja einen der striktesten und härtesten Lockdowns in der Pandemie hatten auf der ganzen Welt. Also große Teile der Bevölkerung waren über Monate hinweg, man kann fast sagen, weggeschlossen. Die Schulen waren 2 Jahre lang dicht, also Kinder unter 12 Jahren konnten so gut wie gar nicht das Haus verlassen. Und in dieser Zeit hat natürlich das Internet eine große Rolle gespielt und der Wahlsieger, Ferdinand Bongbong Marcos, hat es sehr gekonnt beherrscht, sämtliche sozialen Medienkanäle zu bespielen und hat da sehr professionelle Auftritte gehabt, was natürlich bei den Filipinos verfangen hat. Die Philippinen sind die Nation der Welt, die gemessen an der Bevölkerungszahl die meisten Facebook-Accounts hat und die auch die meiste Zeit auf sozialen Medien verbringen. Das heißt, die Kommunikation über soziale Medien war zentral in der Kampagne von Bongbong Marcos.
Was erwarten seine Wählerinnen und Wähler dann jetzt von Ferdinand Marcos?
Ferdinand Marcos ist ja zusammen mit Sara Duterte, der Tochter vom amtierenden Präsidenten Rodrigo Duterte, angetreten, im Tandem als Präsident und Vizepräsidentin. Und damit haben sie sich mehr oder weniger zur natürlichen Nachfolge von Rodrigo Duterte gemacht. Das sind die Kandidaten, die am ehesten dafür garantieren, den eingeschlagenen politischen Kurs fortzusetzen. Und über Rodrigo Duterte wurde auch bei uns in den Medien viel berichtet. Der Krieg gegen die Drogen, diese Kampagne, die da gefahren wird mit tausenden Todesopfern, die aber hier im Land in Teilen auch sehr positiv aufgenommen wurde. Und das ist die Erwartung an dieses Team Marcos Duterte, dass eben diese Politik fortgesetzt wird.
Warum wurde das positiv aufgenommen?
Teile der Bevölkerung sehnen sich nach sowas wie einem starken Führer, jemanden, der durchgreift und der aufräumt. Und ja, dieses Image hat Duterte für sich entwickelt. Und wie gesagt, Teile der Bevölkerung befürwortet dieses Vorgehen.
Jetzt kommt also die Marcos wieder zurück. Ist eigentlich die Amtszeit von Marcos Senior jemals aufgearbeitet worden?
Aufgearbeitet worden, ja. Es gibt natürlich in den Philippinen auch Historiker, die sich damit befasst haben. Es gibt natürlich auch Familien und Hinterbliebene der Opfer aus dieser Zeit, die sich natürlich sehr intensiv mit dieser Epoche befasst haben. Was jedoch nicht stattgefunden hat, ist, dass die Aufarbeitung auch Eingang in das Curriculum der Schulen gefunden hat. Das heißt, viele junge Menschen wissen nur wenig über diese Zeit des Kriegsrechts und der Diktatur in den Philippinen. Und da ist es auch nochmal wichtig, dass man sich die Struktur der WählerInnenschaft anschaut. Mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler sind jünger als 40 Jahre. Das heißt, die haben auch diese Zeit unter Marcos Senior selbst gar nicht mitbekommen.
Was lernen denn Schülerinnen und Schüler in philippinischen Schulen über die neueste Geschichte ihres Landes?
Ich würde einfach sagen, so gut wie nichts. Es hängt natürlich immer von den Lehrerinnen und Lehrern ab, die da auch tätig sind. Aber im Curriculum ist diese neueste Geschichte eben nicht vorgesehen.
Aber es gibt natürlich einen unabhängigen Journalismus auf den Philippinen. Was ist über den Verbleib der gestohlenen Millionen des Marcos-Clans bekannt?
Ja, der freie Journalismus in den Philippinen ist ja auch erst kürzlich ausgezeichnet worden in Form von Maria Ressa mit dem Friedensnobelpreis. Und das ist natürlich eine Berufsgruppe, die sehr stark unter Druck steht, die viel recherchiert. Aber ich glaube, zum Verbleib der verschwundenen Millionen der Familie kann wahrscheinlich nur die Familie selbst Auskunft geben. Bongbong Marcos hat bei einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, er kann nicht zurückgeben, was er nicht hat. Dennoch ist die Erwartung vieler Wählerinnen und Wähler, dass eben diese vermeintlich verschwundenen Millionen, dieses Vermögen wieder zurückkommt auf die Philippinen und man erhofft sich dadurch vielleicht ein bisschen mehr Wohlstand.
Und die vielen Schuhe seiner Mutter will vermutlich heute keiner mehr haben. Was ist, Herr Hutzel, was hat sich durch Dutertes Kampf gegen das Drogenmilieu auf den Philippinen verändert?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite herrscht natürlich in bestimmten Kreisen Angst und Schrecken. Menschenrechtsorientierte Gruppen sind hochgradig alarmiert. Die Hemmschwelle ist da weiter gesunken, die Rechtsstaatlichkeit ist gesunken. Auf der anderen Seite hat es aber auch eine gewisse Wirkung in die Bevölkerungskreise, die zumindest vermeintlich denkt, dass das Land dadurch sicherer wird. Also es gibt Bevölkerungsgruppen, die dieses Vorgehen durchaus für gut heißen.
In welchem wirtschaftlichen Zustand hinterlässt Duterte die Philippinen?
In einem schwierigen. Die Pandemie in den letzten beiden Jahren hat in den Philippinen massiv zugeschlagen. Das Wirtschaftswachstum von vormals 6, 7, 8% ist massiv gesunken. Wir waren in einer Rezession. Gleichzeitig wurden Staatsschulden aufgenommen, die natürlich zurückgezahlt werden müssen. Und natürlich macht sich auch die geopolitische Lage, der Krieg in der Ukraine bemerkbar. Vieles ist teurer geworden, natürlich Benzin. Aber wir haben auch eine gewisse Inflation hier, die dazu führt, dass die Menschen weniger Geld im Geldbeutel haben.
Vinzenz Hutzel, der Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Manila.